DVBS Podcast. Berichte und Interviews. Heute mit
Nina Odenius. Hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe des DVBS Podcast. In der letzten Folge haben wir uns ja mit Musik beschäftigt. Heute geht es mal wieder um Selbsthilfe, aber es wird heute international, denn ich habe im Interview den Geschäftsführer der Europäischen Blindenunion, EBU, Lars Bosselmann. Ihr und sie habt euch bestimmt auch schon mal gefragt, was die EBU eigentlich so macht. Das erfahrt ihr jetzt im Interview. Wir haben heute Lars Bosselmann in unserem Podcast. Er ist Geschäftsführer der Europäischen Blindenunion und arbeitet in Paris. Erzähl uns einfach mal was zu dir. Wo kommst du her? Einfach, dass wir mal einen Einblick bekommen.
Natürlich, das mache ich natürlich gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und hallo aus Paris an alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts. Zu meiner Person ein paar Dinge. Also ich komme ursprünglich aus Norddeutschland, hört man wahrscheinlich auch noch ein bisschen, wenn ich auf Deutsch spreche. Habe da aber lange gar nicht gelebt, sondern war dann schulisch schnell in Marburg unterwegs, an der Blister, ist ja den meisten ein Begriff, und habe dort dann Abitur gemacht, Jahr 98, ja, jünger wird man auch nicht. Habe dann Politikwissenschaft studiert in Marburg, in Lille in Frankreich als Austauschjahr und dann zu Ende gebracht in Berlin an der Freien Uni. Ja, das zum Studium vielleicht, und bin dann aber, also auch schon während der Studienzeit, habe ich immer schon ein relativ starkes Interesse an europäischen und internationalen Themen gehabt und dementsprechend auch meine berufliche Orientierung dann in Richtung Europa gelenkt, wenn man so will, und bin dann eben auch gleich nach Ende des Studiums in Brüssel eingestiegen. Das ist ja, wenn man sich mit Europa auseinandersetzt, hat das ja eine gewisse Logik, dass ich da in Brüssel wiederfinden könnte, und habe dort über 15 Jahre verschiedene Dinge gemacht. Vielen ein Begriff sein wird die Christoffel-Blinden-Mission. Für deren Vertretung habe ich dort also im Bereich Entwicklungszusammenarbeit und Behindertenpolitik im europäischen Kontext gearbeitet und habe dann aber auch noch andere Dinge in Brüssel gemacht, die sich eher im Bereich Demokratieförderung und Bürgerbeteiligung am europäischen Projekt orientiert haben. Aber alles eben, wie gesagt, mit einem Blick auf europäische Politik, EU-Politik. Ja, da habe ich 15 Jahre gearbeitet, und dann kam eben der Wechsel Anfang 2020. Jetzt nicht die günstigste Zeit, wenn man an die Pandemie zurückdenkt, einen neuen Job und in einer anderen Stadt dann aufzunehmen, war aber nun mal so. Und seit jetzt auch schon wieder 5,5 Jahren bin ich bei der Europäischen Blindenunion EBU, hattest du ja schon gesagt, eben als Geschäftsführer.
Du hast gerade schon von deinem ja frühen Interesse auch schon an Europa gesprochen, und du warst ja dann auch schon sozusagen früh auch im Blindenwesen dann aktiv. Woher würdest du sagen, woher kommt dein Interesse, dass du gesagt hast, da möchte ich mich gerne einbringen auf europäischer Ebene?
Ja, das auf europäischer Ebene kam schon sogar aus Schulzeiten. Das also geht in meine Marburger Zeiten noch deutlich zurück, wo ich auch dort am Gemeinschaftskundeunterricht schon an europäischen Themen gearbeitet habe. Und das hat mich immer fasziniert, also das Transnationale, das Völkerverbindende, wie kann man Grenzen überwinden, wie kann man Menschen verschiedener Herkunft und so zusammenbringen, wie kann das funktionieren. Das ist ja doch was faszinierend. Also ich hatte auch immer ein sehr starkes historisches Interesse, habe das immer noch, wo auch dann für mich immer Europa als Friedensprojekt am Anfang eigentlich als ein Phänomen eigentlich, dass sich Länder, die sich ja über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte teilweise sehr blutig bekriegt hatten, dann doch zusammenfinden. Also das hat mich immer begeistert und ja, da bin ich immer auch am Ball geblieben bis heute. Das ändert sich wahrscheinlich auch in meinem Leben nicht mehr. Daher kommt es. Und dann natürlich das Kombinieren, das mit meinem, da ich ja selber auch blind bin von Geburt an, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Natürlich ist da auch ein logisches und natürliches Interesse dran, im Blindenwesen zu arbeiten, im Bereich Selbstvertretung. Und dass ich das natürlich jetzt auch beruflich kombinieren kann miteinander, die zwei Interessen, ist natürlich eine ganz tolle Sache.
Nimm uns doch mal mit in die EBU. Du hast erzählt, dass du seit 2020 dort Geschäftsführer bist. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Mitglieder vielleicht mal EBU gehört haben, aber eigentlich gar nicht so genau wissen, was ist das denn eigentlich? Was tut ihr konkret und welche Ziele verfolgt ihr?
Erstmal werde ich ein paar Sätze dazu sagen, wer wir eigentlich sind, bevor ich dann auf das Inhaltliche eingehe. Also wir sind sozusagen der europäische Dachverband, so könnte man das, glaube ich, im Deutschen ganz gut zusammenfassen, der eben die verschiedenen nationalen Interessenvertretungen der blinden und sehbehinderten Menschen zusammenbringt unter einem Dach, wie der Name Dachverband schon sagt. Wir haben Mitglieder aus 42 Ländern. Dazu sollte man dann vielleicht schon gleich dazu sagen, 42 Länder, da wird der ein oder andere jetzt schon stutzig. Das ist ja größer als die Europäische Union EU. Ja, in der Tat, wir sind also größer, was die Ländervertretung angeht, als die Europäische Union an sich. Also bei uns sind die Schweiz, Norwegen, Großbritannien und auch Länder vom Balkan und so auch Mitglieder. Und das ist, glaube ich, wichtig. Wir kommen vielleicht später auch nochmal drauf zurück, was das in der Praxis auch bedeutet. Aber es ist eine ganz wichtige Unterscheidung, weil oftmals die Verwechslung gemacht wird, Europäische Blindenunion, Europäische Union klingt so ähnlich und hat dann auch die gleichen Mitgliedsländer. Nee, hat es nicht. So, das ist aber noch vielleicht kurz zur Struktur. Es geht in der Zielsetzung vor allem wirklich darum, dass wir die Rechte von Blinden und Belange von Blinden und sehbehinderten Menschen auf europäischer Ebene vortragen, einbringen, gegebenenfalls auch durchsetzen und da wirklich, wie soll ich sagen, dafür sorgen, dass die Europäische Union als politische Organisation unsere Rechte in der Politik wirklich einbindet und umsetzt. Also das ist eigentlich so die Stoßrichtung. Das können wir natürlich gleich jetzt dann noch thematisch etwas genauer fassen, aber in diese Richtung geht es. Das klingt sicherlich den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern auch bekannt aus dem nationalen Zusammenhang heraus, wo das ja auch nicht anders ist. Ne? Da geht es ja auch darum, der Bundesregierung im deutschen Fall und im Parlament, Bundestag und so weiter, die Belange von blinden und sehbehinderten Menschen dann eben in Deutschland auch nahezubringen und bewusst zu machen. Damit fängt es ja erstmal an, dass es überhaupt ein Thema ist und dann natürlich konkret in verschiedene Politikvorhaben dann auch wirklich einzubringen, dass wir eben nicht vergessen werden.
Du hast jetzt schon über die Mitglieder gesprochen. Wie ist die EBU aufgebaut? Also wie muss man sich diese Organisation, diesen Dachverband vorstellen?
Also der Ausgangspunkt sind unsere 42 Mitglieder, hatte ich schon erwähnt. Das ist wirklich darauf fußen wie auch. Und daraus speist sich auch wirklich unsere inhaltliche Prioritäten, werden also von unseren Mitgliedern sozusagen vorgegeben, beziehungsweise natürlich ausdiskutiert, woran möchte man sich jetzt wirklich schwerpunktmäßig dann auch abarbeiten. Die 42 Mitglieder sind wirklich so die Grundlage. Dann haben wir, das ist natürlich für mich jetzt im Alltag besonders wichtig, ein Büro hier in Paris ansässig. Da sind wir mit 8 Mitarbeitern, meine Wenigkeit eingeschlossen, tätig. Wir haben eigentlich eher eine koordinierende Funktion, dass eben wirklich die Kommunikation läuft zwischen den Mitgliedern nach außen hin in Richtung Politik und so weiter und so fort. Aber wir haben, wie gesagt, eher eine koordinierende Aufgabe und Funktion. Und dann haben wir einen Vorstand, der gewählt wird von unserer Versammlung. Und die Besonderheit da ist eben, dass der Vorstand, das sind 13 Mitglieder aus allen möglichen Ländern sozusagen, die müssen eben alle Vorstandsmitglieder blind oder sehbehindert sein. Das ist eben ganz wichtig, damit die strategischen Entscheidungen wirklich auch in der Hand von blinden und sehbehinderten Menschen sind und damit auch die Vertretung der Politik, sage ich jetzt mal, gegenüber, aber das könnte auch die Wirtschaft sein oder es können auch andere Partnerorganisationen natürlich sein, dass die Vertretung wirklich eine Selbstvertretung ist. Das steht ja hier im Zentrum unseres Anliegens. Ja, das ist, glaube ich, so, das sind die wichtigsten, sagen wir mal, Schaltstellen. Und dann funktionieren wir natürlich thematisch, das vielleicht noch als Letztes dazu, natürlich auch über Arbeitsgruppen und verschiedene Ausschüsse und so weiter, wo dann wirklich verschiedene Themen und Politikfelder bearbeitet werden, dann mit inhaltlicher Expertise, die dann aber auch immer wieder aus unseren Mitgliedsländern kommt. Also die kommt jetzt nicht von mir selber oder von meinen Kollegen, sondern die kommt dann eben aus den 42 Mitgliedsländern.
Was machst du denn als Geschäftsführer? Du hast gerade schon von Koordination gesprochen. Ist das der Hauptteil deiner Arbeit, die ganzen Mitglieder zu koordinieren, oder was machst du?
Also was meinen persönlichen Alltag anbelangt, da würde ich das in folgende Bereiche einteilen. Ich habe natürlich einerseits einen Bereich, das klingt jetzt immer nicht so besonders spannend, aber es ist ja massiv wichtig natürlich, wo ich hier im Personalwesen sozusagen die Geschäftsführung natürlich habe. Also ich habe hier ja insgesamt 7 Mitarbeiter, die ich betreuen muss und möchte. Also das ist natürlich ein Bereich, Personalführung. Ein anderer Bereich ist, ich arbeite unserem Vorstand, den ich schon erwähnt habe, zu, bereite also konkret deren Sitzungen und deren Entscheidungen vor, habe auch eine wichtige Rolle im Bereich Budget, sowohl Planung als auch dann Umsetzung. Also dass wir eben da das Jahr über dann immer gucken, dass wir auch wirklich unser Budget so umsetzen, wie es geplant ist. Und wenn nicht, dass wir dann entsprechend korrigierend eingreifen. Also das ist ein wichtiger Bereich. Und dann als Letztes vielleicht noch zu nennen, ich habe auch schon natürlich auf Anfrage des Vorstandes, sagen wir mal, eine repräsentative Aufgabe. Das heißt also auch ich nehme oft an politischen Veranstaltungen, Sitzungen, Konferenzen und so weiter teil, oftmals in Brüssel, aber nicht nur natürlich, wo ich dann die Interessen von der EBU und eben damit von blinden und sehbehinderten Menschen selber auch vortragen kann. Das würde ich mal sagen, sind so die Pfeiler meiner alltäglichen Arbeit.
Du sprachst gerade von politischen Institutionen. Wie ist euer Verhältnis als EBU zu anderen europäischen Institutionen? Und meine Frage wäre jetzt, habt ihr, wenn ihr mit den PolitikerInnen ins Gespräch geht, was ich gerade so verstanden habe, habt ihr dann auch wirklich konkreten Einfluss auf die Gesetzgebung, was Themen für blinde und sehbehinderte Menschen angeht?
Die kurze Antwort lautet ja. Die etwas ausführlichere Antwort lautet, hängt natürlich auch immer von dem Thema ab und von dem Politikvorhaben, von dem gesetzgeberischen Vorhaben, was da auch angedacht wird. Also grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, der Hauptbestandteil unserer Arbeit ist natürlich die politische Arbeit, insbesondere der EU gegenüber. Und das heißt also, dass wir versuchen einerseits früh im Prozess aktiv zu werden, wenn wir wissen, dass ein bestimmtes Vorhaben, was jetzt für blinde und sehbehinderte Menschen wichtig werden könnte oder wichtig ist, dass da geplant wird, dann versuchen wir natürlich relativ früh die entsprechenden Politikerinnen oder auch deren Dienststellen zu kontaktieren und schon mal aufmerksam zu machen, dass wir da gerne ein Wörtchen mitreden wollen. Das ist schon mal das Erste, dass man überhaupt im Gespräch und sozusagen ist. Und dann kommt es natürlich dann im Laufe des wirklichen Gesetzgebungsverfahrens dann dazu, dass wir dann Änderungsanträge stellen und versuchen, Politikerinnen zu überzeugen, die einzubringen im Parlament, wenn es dann dazu kommt und so weiter. Also das will ich jetzt nicht zu detailliert machen und zu kompliziert machen, aber das ist auf jeden Fall unsere alltägliche Arbeit. Was den Einfluss angeht, ja, also wir haben auf jeden Fall Einfluss, das wird dich jetzt nicht überraschen, ich darf ja gar nichts anderes sagen. Nein, aber es gibt schon auch Themen, wo wir ganz klar eine Handschrift der EBU auch gesehen haben. Das letzte Beispiel wäre vielleicht der europäische Schwerbehindertenausweis, der ja, wie soll ich sagen, es ist eigentlich eine Forderung der EBU schon seit knapp 15 Jahren, das geht also schon weit vor meine eigene Zeit hier zurück. Und da ist jetzt dann endlich nach ganz langen und zähen Verhandlungen ein Gesetz verabschiedet worden zwischen den europäischen Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament. Ist nicht zu 100% zufriedenstellend, was dabei rausgekommen ist, ist aber auf jeden Fall Schritt in die richtige Richtung. Und wird dann auch, wenn es jetzt so umgesetzt wird wie geplant, dann endlich, sagen wir mal, in 18 Monaten sind wir, glaube ich, da noch etwa von entfernt, bei blinden und sehbehinderten Menschen wirklich auch in der Hand sozusagen liegen in allen EU-Mitgliedsländern. Ich nenne das Beispiel nur ganz kurz, wie gesagt, konnte auch andere nennen, weil das zeigt eigentlich ein paar Sachen ganz gut. Erstens, wenn wir da nicht dran gewesen wären, auch mit anderen Behindertenrechtsorganisationen auf europäischer Ebene, wäre das wahrscheinlich immer noch nicht zustande gekommen. Da wäre nicht 15 Jahre draus geworden, sondern wahrscheinlich, das wäre vielleicht nie gekommen, weil es einfach nicht als prioritär oder als wichtig genug vielleicht angesehen wurde, das wirklich jetzt auch mal zu fordern. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, was es auch zeigt, ist, das Ergebnis ist oftmals, wo man sagt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und das ist auch wichtig. Aber es bleibt oftmals auch gerade bei europäischer Politik ein Kompromiss. Und dann auch nicht zu 100% jubelt und sagt, es hat jetzt alle unsere Forderungen erfüllt. Und zeigt drittens, letzter Punkt dazu, die Langwierigkeit von Prozessen, die natürlich auf europäischer Ebene nochmal ganz anders sind als auf nationaler Ebene, wo es ja auch teilweise lange Zeit dauert, bis noch was kommt. Ist ja nicht ganz so, dass es alles mal schnell vonstatten ginge. Aber auf europäischer Ebene, man muss sich immer vorstellen, da spielen so viele Akteure eine Rolle und eben allein schon 27 verschiedene Länder, wenn man nur mal jetzt die Akteure sich anguckt, da dauern Verhandlungen einfach noch mal länger und entsprechend ja muss man da immer am Ball bleiben und einen langen Atem haben. Da darf man nicht so schnell aufgeben und auf so kleine, frühe und schnelle Erfolge immer zielen.
Ist bestimmt auch nicht einfach, weil ihr selber habt ja 42 Mitgliedsorganisationen und wenn man da auch schon untereinander einen Konsens finden muss, das ist ja auch alles nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen, weil die ja auch heterogene Ansichten haben.
Ja, das spielt auch eine Rolle, wobei die heterogenen Ansichten, die du jetzt ansprichst, so bei politischen Forderungen jetzt gar nicht so im Mittelpunkt stehen. Das muss man sich nicht so bei uns vorstellen, wie jetzt zwischen Regierungen, wo dann teilweise sich die Köpfe eingeschlagen und über nächtelange Sitzungen vielleicht dann irgendwann mal ein Kompromiss rauskommt. So wird das bei uns intern nicht verhandelt. Bei uns würde ich das eher so sehen, geht es dann darum, wo setzen wir jetzt unsere Prioritäten, wo setzen wir unsere Schwerpunkte? Da kann es natürlich zwischen 42 Organisationen auch mal Unterschiede geben. Die gibt es auch. Die gibt es eigentlich weniger in den politischen Forderungen, wenn sie dann mal gestellt werden. Also die sind eigentlich intern relativ schnell konsensfähig, so aus meiner Erfahrung heraus. Dadurch, dass wir eben nur begrenzte Kapazitäten haben und nicht an allen Politikfeldern gleichzeitig und gleichermaßen dran arbeiten können, natürlich, ja, müssen wir immer aussortieren, was ist das Wichtigste, welchem Thema nehmen wir uns jetzt wirklich schwerpunktmäßig an und was versuchen wir zwar parallel zu begleiten, aber können leider nicht so richtig voll reingehen. Also das ist natürlich bei Organisationen unserer Größenordnung immer das große Thema ist die Prioritätensetzung.
Du hast gerade schon den europäischen Schwerbehindertenausweis angesprochen. Was würdest du sagen, was war euer größter Erfolg oder was war euer größter Misserfolg in den letzten Jahren?
Ja, kann man jetzt historisch, wenn man das jetzt wirklich über Jahre, Jahrzehnte, über einen längeren Zeitraum sich anguckt, dann denke ich, was vielen Menschen eigentlich dann auch im Alltag natürlich auffällt ist oder ein Begriff ist zum Beispiel das Beschriften mit Brailleschrift von Medizinverpackungen zum Beispiel. Da hat die EBU seinerzeit, das ist also, wie gesagt, das brauche ich mir nicht auf meine eigenen Fahnen zu schreiben, aber die Organisation darf es gerne tun, ist das ein großer Erfolg. Auch die Gestaltung der der Euro-Münzen und Scheine bei der Einführung des Euros, das geht jetzt nun wirklich schon lange zurück. Da hat die EBU auch eine starke und wichtige Rolle gespielt und insgesamt auch Erfolge erzielt. Auch da könnte man jetzt sagen, da könnte man immer noch mehr und Besseres erreichen. Stimmt auch. Aber das sind so ganz große, wichtige Meilensteine. Und eben im Bereich, würde ich auf jeden Fall sagen, der Web-Barrierefreiheit auf europäischer Ebene. Da gibt es ja auch eine Richtlinie dazu, die jetzt eben dann umgesetzt werden muss. Und da hat die EBU eben auch große Erfolge erzielt. Schwächen, Misserfolge, die du auch hören möchtest, würde ich immer noch sagen, ein großer Misserfolg ist, und das ist nicht nur EBU und europäische Ebene, das ist aber trotzdem ein Misserfolg aus meiner Sicht des Blindenwesens im Bereich Beschäftigungspolitik und vor allem Ergebnisse von Beschäftigung von blinden und sehbehinderten Menschen. Da gibt es ja noch, und das ist sehr freundlich ausgedrückt, viel Luft nach oben. Und da haben wir, glaube ich, auch noch nicht so richtig den Zugang. Da ist zwar auf der europäischen Ebene das auch etwas schwieriger, weil natürlich vieles davon noch nationalstaatlich gemacht werden muss. Also auch gerade viele Förderungsgelder sind da gar nicht unbedingt europäische Kompetenz. Aber nichtsdestotrotz, so aus meiner Sicht, das ist eine Schwachstelle auch der EU-Arbeit, dass wir da nicht so eigentlich weit gekommen sind, wie wir wollen. Wenn man sich die Statistiken anguckt in den verschiedenen Ländern, dann wird einem doch meistens, wenn man ehrlich ist, noch anders.
Da merkt man, dass ihr seit 1984 schon aktiv seid und ganz, ganz viel schon erlebt habt. Wenn wir mal uns auf die deutschen Organisationen ein bisschen fokussieren, warum sollten die deutschen und blinden Sehbehindertenverbände Geld für die EBU ausgeben, Mitgliedsbeiträge zahlen? Was würdest du dir von den deutschen Organisationen auch wünschen?
Ja, erstmal ist ja positiv festzuhalten, sie tun es ja schon. Damit fangen wir vielleicht mal an. Das ist ganz wichtig. Also es ist, glaube ich, schon in Deutschland, so ist meine Auffassung jedenfalls und mein Eindruck, es ist in Deutschland unumstritten, dass Europa wichtig ist. Und wir wollen ja jetzt in keine philosophische Diskussion einsteigen. Ist das jetzt immer gut? Ist das immer schlecht? Hat Europa auch Schwachstellen, Bürokratie und vieles mehr? Das wird jetzt ein bisschen weit vom Thema abführen. Aber die Bedeutung Europas ist, glaube ich, in Deutschland auch im Blindenwesen, im Verbandswesen unumstritten. Und das ist schon mal ein guter Ausgangspunkt. Dann würde ich ganz klar sagen, dass wir brauchen Mitgliedstaaten, und deren Meinung, deren sowohl die technische Expertise in bestimmten Fachgruppen, ja, ich hatte Beschäftigungspolitik vorhin angesprochen, könnte man auch im Bereich Bildung und Gesundheit und also das könnte man jetzt durchdeklinieren. Diese fachliche, inhaltliche Expertise ist das eine und aber natürlich wirklich auch die politische Man and Women Power, wenn ich das mal so sagen darf. Die ist ganz wichtig. Die EBU ist nur so stark, wie die Mitgliedsorganisationen stark sind und sie auch stark machen wollen. Und da ist es eben ganz wichtig, Deutschland ist ein wichtiger EU-Mitgliedstaat mit einer der wichtigsten, der größte Wirtschaft und so weiter innerhalb Europas. Und entsprechend muss sich das und sollte sich das auch auf unserer Ebene im Blindenwesen widerspiegeln. Und das ist auch der Fall. Und da würde ich mir wünschen, dass das natürlich so weitergeht. Es ist ja auch eine deutsche Initiative, die ich vielleicht auch erwähnen darf. Nicht nur deutsch, aber auch deutsche Initiative, dass wir eine Präsenz in Brüssel aufbauen als EBU. Das ist jetzt eine Sache, die wir vorantreiben und umsetzen. Und für die wir Gelder zusammen suchen. Das ist ja auch nicht immer so ganz leicht, aber natürlich ganz wichtig, damit wir eben auch vor Ort, wirklich bei den EU-Institutionen direkt vor Ort, noch schlagkräftiger werden können. Das ist also, wie gesagt, auch durchaus eine deutsche Initiative. Nicht alleine, hatte ich schon gesagt, aber auch von Deutschland sehr stark gefordert und vorangetrieben über Jahre. Und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Also das wäre so meine Einschätzung.
Zum Abschluss, was wünschst du dir für die Zukunft, für eure Arbeit?
Ja, für unsere Arbeit, ich spreche jetzt nicht unbedingt von so internen Prozessen, dass wir noch vielleicht mehr Mitarbeiter oder so haben. Davon spreche ich jetzt mal nicht so sehr. Das kann man natürlich immer noch auch ausbauen. Das ist auch ganz klar. Da könnte man noch viel mehr in viel mehr Politikbereiche reingehen, wenn wir dann auch entsprechend mehr Leute hätten, mehr Expertise und so weiter. Aber das will ich jetzt gar nicht so ausführen. Ich glaube, was für uns wichtig ist, dass wir natürlich die Schnittstelle zwischen Politik, also so öffentliche Politik, würde ich mal sagen, in unserem Fall eben viel die Europäische Union und deren Institutionen und den Privaten, die Industrie, den privaten Sektor, wie man so schön sagt, dass wir und dann eben uns, so dieses Dreieck, dass man das irgendwie noch stärker nutzen kann. Da halte ich, da gibt's viel Potenzial, ist aber auch nicht einfach. Ich denke jetzt gerade in den ganzen Bereich der technologischen Entwicklung, ne, da gibt es ja so viele große Akteure, die auch finanzkräftig sind, die unser alltägliches Leben bestimmen. Ne, wenn man sie im Bereich künstliche Intelligenz nochmal denkt, aber auch jetzt schon im Bereich Web und soziale Medien und so weiter. Da gibt es ja wahnsinnig viel, was dort schon passiert ist und was in den nächsten Jahren noch passieren wird. Und da wird eben die entscheidende Frage sein, wie stark wir da präsent sind als Bindenwesen. Das ist jetzt nicht nur EBU, das ist auch auf anderer Ebene natürlich, um eben dafür zu sorgen, dass wir wirklich im Mittelpunkt von diesen Prozessen stehen. Und da nicht das passiert, was mit dem Internet, nämlich im Großen und Ganzen trotzdem passiert ist, dass viele Sachen erstmal gestartet werden ohne uns, und dann vielleicht Jahrzehnte später oder Jahre später teilweise sehr kostspielig und teilweise auch gar nicht dann geflickt werden. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt bei diesen ganzen neuen Entwicklungen, vor denen wir stehen oder in denen wir schon mittendrin sind, erreichen müssen, dass wir von Anfang an überall mitgedacht werden. Und wir werden nur mitgedacht, wenn wir auch da sind. Das ist, glaube ich, meine Überzeugung nach jetzt doch einigen Jahren Berufserfahrung. Wenn wir nicht da sind, dann wird man meistens nicht mitgedacht. Und wenn man dann doch vielleicht mal großzügigerweise doch vielleicht mitgedacht wird, dann werden Sachen für uns gemacht. Und die sind auch nicht unbedingt die richtigen Sachen, die dann eingeführt werden. Also das ist, glaube ich, das große Thema ist da wirklich diesem Bereich, gerade der neuen Technologie natürlich, entsprechend wirklich barrierefrei zu gestalten. Da ist so viel Potenzial, aber es kann natürlich auch genau nach hinten losgehen.
Vielen Dank, lieber Lars, für deinen Besuch im DVBS-Podcast. Und dann hoffen wir, dass eure Arbeit weiterhin erfolgreich ist in Zukunft und ihr mitgedacht werdet.
Vielen Dank auch nochmal für die Einladung und herzliche Grüße nach Deutschland aus Paris.
Das war es auch schon wieder mit unserem Podcast für heute. Ich hoffe, es hat euch und Ihnen Spaß gemacht und ihr habt viel Neues gelernt über die EBU und auch über internationale Tätigkeiten. Hoffen wir also, dass die EBU auch in Zukunft eine wichtige Organisation ist und sich weiterhin für uns einsetzen kann. Ich sage bis zum nächsten Mal, Ihre und eure Nina Odenius.